Wir begrüßen das Jahr 2026 mit einem frischen Horst und einer brandneuen Publikation, die Basel in ihren schillerndsten Farben zeigt. Ich bin Sophie Lardon, Künstlerin, Designerin und Kulturjournalistin und zurückgezogene Kleinbaslerin.
Und ich bin Samuel Leuenberger, freischaffender Kurator und Gründer vom Ausstellungsraum Salz in Biersfelden. Ich bin Vater von zwei kleinen Söhnen und bin mit einer international tätigen Künstlerin, Claudia Comte, im Oberbaselbiet ansässig.
Und zusammen hosten wir den Podcast
This is Basel,
eine Audioserie über Kunst, Design, Architektur und allen Gesprächen dazwischen.
Und heute geht es um die ABC-Publikation, ein Stadtporträt zwischen Alphabet, Archiv und Anlaufstelle der Kunst.
Hallo Samuel.
Hallo Sophie.
Ich freue mich riesig, die Kunst- und Architekturlandschaft Basels künftig gemeinsam mit dir zu entdecken.
Also in erster Linie muss ich zuerst mal Danke sagen. Ich freue mich sehr auf diese Podcast-Serie mit dir. Es ist ein Gebiet, was mich schon lange interessiert hat. Radiosendungen, Podcast, Sachen, wo man den Kopfhörer anziehen kann und in eine andere Welt eintauchen kann für einen Moment. Ich liebe diese Idee, dass wir fokussiert über ein Thema sprechen können und mal weg von der visuellen Kunst kommt, für mich jedenfalls, als Ausstellungsmacher, als Kurator. Und bin jetzt ganz gespannt auf das kommende Jahr und diese Episoden, die wir zusammen machen werden.
Ja, und die vielen Folgen, die ja noch kommen. Also der Überblick, das bleibt auf jeden Fall spannend. In unserem Vorgespräch hatten wir auch darüber geredet, es war ein bisschen hin und her, weil du warst ja weg, du warst auf Reisen eigentlich noch. Und in Bezug auf diese ABC-Publikation, über die wir heute reden werden, wo du ja angefragt wurdest zum Co-Kuratieren oder beziehungsweise Kurator sein, habe ich mir überlegt, wie ist es denn, wenn man reisen geht oder auch woanders gewohnt hat und zurückkommt und diese Stadt sieht und durch das eine Publikation anschaut mit anderen Augen?
Es ist interessant, ich bin ja in Basel-Stadt aufgewachsen bis 16 und bin dann ins Ausland gezogen und kam erst wieder zurück, als ich 27 Jahre alt war, um hier zu arbeiten. Und diese lange Zeit weg von Basel hat mir wahnsinnig geholfen, eine sehr spannende und interessante Sicht auf Basel zu haben und zu entdecken. Ich wurde hier erst freischaffender Kurator. Ich habe hier in Basel erst oder in Biersfelden meinen eigenen Ausstellungsraum angefangen. Und ich fühlte mich für die ersten vielen Jahre eigentlich immer noch als Außenseiter. Ich musste eine relativ lange Zeit daran arbeiten, mich gefühlsmäßig zu integrieren hier in der Szene, obwohl es relativ schnell ging am Ende des Tages. Und das ist einerseits zwar das befremdend, aber irgendwo auch ein Luxus. Und das gefällt mir jetzt mittlerweile immer noch an Basel sehr. Also die Stadt selber, die so viele kulturelle Eigenschaften und Qualitäten trägt. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn man hier komplett eintauchen kann, und ich finde es auch wahnsinnig schön, wenn man wieder austreten kann und mal auf eine längere Reise gehen kann, wie ich es jetzt gerade gemacht habe mit der Familie, und dann hier zurückzukommen. Ich glaube, der Platz, der hier einem gegeben wird, kreativ zu sein mit Kollegen und mit sich selber, ist riesengroß, wie diese doch nicht so große Stadt. Aber auch immer das wieder wegtauchen und zurückkommen ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um auch in sich selber immer wieder diese Energie zu finden, neue Sachen entdecken zu können und wollen.
Das heißt, dieses ABC-Buch, was ja kuratiert wurde von dir, das ist aber bei Moose Publisher erschienen und von Basel Tourismus eigentlich in Auftrag gegeben worden. Also wir hatten eigentlich drei Perspektiven in dieser Publikation, die einfließen, die mit einfließen. Und was war da der Hauptfokus von, auf jeden Fall von deiner Sichtweise?
ABC Basel wird eigentlich wie eine Art von Übersichtsbuch sein, eine Art Index- oder Archivbuch, wo 12 Institutionen oder Orte in Tiefe präsentiert werden. Und der Auftrag ging ursprünglich von Basel Tourismus an Moose Publishing, wo eine sehr wichtige internationale Kunst-Publishing-Firma ist. Und zusammen haben sie mich angefragt, ob ich als externer Editor diese Auslage kuratieren möchte. Als ich angefangen habe, doch genau vor einem Jahr, also es ging relativ lange.
Also schon ging 12 Monate?
Ja, richtig. Also es ging länger, als wir dachten. Es hätte letzten Oktober erscheinen sollen, aber Qualität braucht man von mehr Zeit. Als ich angefangen habe, waren erst 5 oder 6 Institutionen im Topf, die man porträtieren soll. Und für mich war klar, als ich eingeladen worden ist, weil ich auch selber aus der Grassroot-Szene komme, also aus der Szene, wo ich vor allem jüngere Künstler unterstütze in Ausstellungen. Für mich war klar, dass dieses Buch natürlich nicht nur die großen Institutionen drin haben kann, sondern die ganze Bandbreite der Kulturszene in Basel beinhalten soll. Also, und wir reden hier von der visuellen Kunst. Also wir reden jetzt exklusiv von Musik und Theater und so weiter. Und dementsprechend haben wir dann zusammen mit Moose, wo auch von Anfang gesagt haben, sie wolle kein ABC, obwohl das Buch ABC heißt, kein normales alphabetisches Buch machen über die Institutionen, haben wir uns gedacht, wie wäre es, wenn wir eine Art von Syllabary kreieren würden, eine Art von Keyword-Index, die nicht unbedingt der normalen Alphabetisierung von den Namen der Institutionen folgt. Und jeder Institution, die wir porträtieren, sein eigenes Schlagwort geben möchten.
ABC Publikation, A ist Acceptance, steht für?
Kunsthalle Basel.
Building?
Für Vitra Design Museum.
Community?
Ausstellungsraum Klingenthal.
Dialog?
Kunstmuseum Basel.
Experimentation?
Das HEC, House of Electronic Arts.
Generosity?
Fondation Bela.
Heritage.
Museum Tangeli.
Inviting.
Kunsthaus Basel-Land.
Laboratory.
Salz.
Openness.
Kulturstiftung Basel H. Geiger.
Responsibility.
Kunstkredit Basel-Stadt.
Und Vision.
Institute Art, Gender and Nature.
Ich habe diese Liste ja gesehen. Also ich habe eben die Publikation auch zum ersten Mal eigentlich gelesen vor, wann war das? 3-4 Wochen.
Mhm.
Ist ja alles noch sehr frisch bei uns.
Es kommt erst raus.
Ja, mhm. Es kommt auch erst raus. Und ich fand diese Schlagwörter wahnsinnig, es hat mich so ein bisschen an ein Manifest erinnert. Aber nicht ein zu großes Manifest, also nicht ein Manifest, was immer wieder so dieses über Mann oder über Frauen, dieses so müsst ihr denken, so ist die Welt. Sondern ich habe es als sehr sanfter Einstieg eigentlich empfunden. Und es bedeutet natürlich viel, oder wenn man ein Wort wie Community sagt, das kann auch einfach so ein Schlagwort sein, aber man liest es sehr im Kontext, sehr sanft, als sanfter Input eigentlich. Und das fand ich persönlich sehr schön daran. Gekoppelt mit dieser Fotografie, also mit den ganzen wunderbaren Fotografien, die, wo ich auch sagen muss zur ersten Frage, wie ist es, wenn man reist und zurückkommt? Ich meine, ich habe auch ganz lange in London gewohnt, bin zurückgezogen und habe das auch irgendwie, dieses Basel von in einem anderen Kontext oder mit anderen Augen gesehen. Das ist mir persönlich in der Publikation auch aufgefallen, dass diese Fotografien einen ganz eigenen Blickwinkel haben auf die Stadt.
Ja, das ist ein guter Punkt, also dass du das erwähnst. Das ist ja, das Interessante an dieser Publikation ist ja, wir wollen ja nicht die Stadt Basel den Baslern unterjubeln oder noch mehr die Basel informieren über was um uns herum passiert, sondern der Auftrag war auch ganz klar vom Basel Tourismusbüro, dass wir eine Publikation machen, die ist ja auch in Englisch und nicht in Deutsch, dass das eigentlich für Leute, die vom Ausland kommen oder die Leute, die Basel nur teilweise kennen oder nur flüchtig, wenn sie für die Art Basel kommen oder für andere Events, Einzelevents und mehr, dass man eigentlich von weit her weg sich ein besseres Bild über die Kulturszene in Basel schaffen kann.
Also eine gewisse Verbleibung auch oder es
genau.
Ist nachhaltig Halt.
Genau. Und darum war es auch wichtig, dass wir in dieser Publikation eigentlich nicht ein Porträt machen von den verschiedenen Direktoren und Chefkuratorinnen und etc. von diesen Häusern, sondern dass wir mehr die Umgebung, die Sicht durch das Haus, durch die Fenster der Häuser, dass wir eher so ein bisschen eher eine flüchtige Bildserie machen, die so ein bisschen mehr eine Atmosphäre festhält.
Also es hat mich ein bisschen an so eine, ein Mensch läuft durch die Stadt und nimmt, also es war mehr wie so eine ein Aufnahmezustand, also vom ganzen Tag von einem Menschen der Blickwinkel, so ein bisschen so.
Genau, und das war es am Ende des Tages war es auch genau das. Wir haben Mathieu Croisier, ein Fotograf, ein junger Fotograf aus der Lausanner Gegend, beauftragt. Es war ein nicht publizierter Wettbewerb. Wir haben 2-3 Fotografinnen angefragt, um uns ein Portfolio und eine Idee zu schicken. Er hat einen Zuschlag gekriegt und das Interessante war, er hatte eigentlich carte blanche. Das heißt, er musste natürlich in und um diesen verschiedenen Orten Fotos machen, aber wie er die macht und wann er die macht, war eigentlich total freigestellt. Was eigentlich ziemlich waghalsig, also ziemlich mutig war.
Ja, sehr.
Weil natürlich häufig, wenn man eine Institution fotografieren geht, erwartet das Museum auch, dass sie die Hauptfassade fotografiert oder den Hauptplatz oder ein Hauptwerk. Und das war musste er nicht. Ich war natürlich nervös wegen dem, aber es war schön zu sehen, das Buch fängt an mit einer längeren Bildserie nur über Basel und die Umgebung. Und als waschechter Basler. Wenn man die Fotos anschaut, dann merkt man natürlich, dass da bestimmte Blickwinkel vielleicht slightly odd sind.
Also aus der Blickwinkel einer Taube zum Beispiel.
Ja, oder einfach auch nicht von einem Lokalen sind, weil manche Sachen würden wir vielleicht nicht fotografieren, weil wir sagen, das ist vielleicht ein Ort, der nicht ganz in ist oder der richtige Blickwinkel. Aber das macht es extrem erfrischend. Und Mathieu Croisier stampfte hier ein paar Tage lang durch die Stadt mit einer Analogkamera. Das ist auch noch sehr schön. Er hat ja diese ganze Fotoserie einen schönen Filter auch vergeben, hat die wahnsinnig toll nachbearbeitet und hat einfach diese Serie gemacht, die natürlich immer im entferntesten Sinn noch einen Zusammenhang mit den Häusern, die wir porträtieren, haben, oder? Und ein paar wenige komplette nur Stadtansichten. Und das ist so der Opener zu diesem Buch. Und ich finde das, bevor dann man da durchgeblättert hat, dann kommt man erst wirklich zur ersten Institution, Kunsthalle Basel, Acceptance, wie in diesem Fall.
Und das Lustige fand ich an dieser Publikation auch, dass gegen diese ganze Sanftheit, die sich da mitzieht, die man einfach nicht merkt, wo man eigentlich geleitet wird, bis zum Schluss. Und am Schluss hat man einfach ein paar Interviews mit Kuratoren, den Direktoren von allen Museen. Und da hast du Fragen gefragt wie, was ist denn das jetzt für ein Charakter? Wenn dieses Museum, die Kunsthalle Basel zum Beispiel, ein Charakter wäre, was wäre es? Was ist es für ein Lied, wenn du an ein Lied denkst? Und da möchte ich dich auch fragen, was ist zum Beispiel Basel für ein Lied für dich?
Ja, das war noch eine wirklich schwierige Frage, die ich mir schon längere Zeit überlegt habe. Es ist für mich, ich habe überlegt im Sinne von, was ist ein perfektes Album für mich? Musikalbum. Und dann kam ich leider oder auch interessanterweise natürlich zurück. Ich bin ein 90s-Kid von der Musik her und habe gedacht, okay, Lauryn Hill, perfektes Album. Red Hot Chili Pepper, perfektes Album. Lenny Kravitz, das erste Album. Let Love Rule, perfektes Album. Und ich würde wahrscheinlich diesen Albumtitel nehmen, um die Gesamtszene hier in Basel zu beschreiben. Ein bisschen cheesy, ein bisschen corny, aber ich finde, die allgemeine Kollegschaft und Freundschaft und Unterstützung, die man gegenseitig kriegt von den Institutionen hier in Basel, vom kleinen Raum bis zum großen Museum, sehr beeindruckend. Ich finde, was man hier auch kriegt als Unterstützung von der Öffentlichkeit, der Kunst gegenüber, von der modernen zur zeitgenössischen Kunst, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe da schon gemerkt, dass ich einen Parkour für die Art Basel kuratiert habe. Und wenn man einfach mit Leuten spricht auf der Straße oder bei Leuten anklopft und sie um Unterstützung fragt für ein Kunstprojekt, kriegt man fast nie ein Nein. Und das ist einerseits das Publikum und andererseits aber das Gleiche ist auch, wenn ich vom Ausstellungsraum Salz Vitrinen ausleihen muss und ein größeres Museum frage, dann sagen die auch ja, wenn sie natürlich frei sind, oder? Es gibt weniger Hierarchien im Umgang miteinander. Und das ist eine wahnsinnig seltene und erfrischende Situation. Jedenfalls ist, ich glaube, auch diese Idee, über ein Lied oder über Melodien und Rhythmus zu reden, die ich ja auf der musikalischen Ebene weniger habe, wie wir vorher besprochen haben, aber in der visuellen Kunst habe ich die und auch die Übersicht, denke ich jedenfalls. Und ich finde einfach auch an diesem Vergleich zur Musik und diesem perfekten Album und dieser Landschaft hier eigentlich zu enden, finde ich noch schön, über dieses ABC-Buch zu sprechen. Und ich freue mich sehr, die ersten Publikationen, die ersten Kopien sind unterwegs nach Basel.
Genau.
Die werden an die verschiedenen Institutionen direkt geschickt. Es gibt sicher einen Launch während der Art Basel, ein größerer Launch. Was vorher passiert, müssen wir noch sehen. Aber was sicher ist, dass man diese einzelnen Publikationen sehr bald in diesen verschiedenen Institutionen anschauen und kaufen gehen kann.
Ja, also ich würde sehr empfehlen, wir können auch noch im Sommer, wenn es dann soweit ist, nochmal einen Mini-Launch machen hier auf dem Podcast dabei.
Absolut, absolut.
Als Culture Drop, jetzt ist es draußen.
So viel zu diesem ABC Basel Projekt, da ich ja noch ein bisschen selber ein Greenhorn bin, das unser Pilot-Issue ist von diesem Podcast.
Ich finde, du machst es eigentlich sehr, sehr gut bisher, also ich merke das gar nicht.
Jedenfalls merkte ich in meiner Vorbereitung, dass ich eigentlich noch sehr wenig über meinen Gesprächspartner, dich, Sophie, weiß und kenne. Von dem her dachte ich, vielleicht ist es jetzt auch, die wievielste Episode ist das, die du schon machst?
Für mich ist es jetzt das dritte Jahr. Ja. Und ich glaube, wir sind bei Folge 17. Okay. Wobei ich bin mir dann nicht mehr sicher mit der Folgezahl, ehrlich gesagt. Ich gucke ins Studio rein, niemand weiß es genau.
Aber ich bin ja sicher, dass du dich wahrscheinlich extensiver vorgestellt hast vor 17 Episoden und das, ja, nicht, und das nicht jedes Mal machst. Dann habe ich gedacht, vielleicht, weil es meine erste Episode ist, vielleicht kannst du dich auch nochmal mir persönlich ein bisschen vorstellen. Und ich würde ja sehr gerne mehr über meinen Gesprächspartner erfahren. Natürlich ein bisschen gegoogelt und auf sozialen Medien nachgeschaut und auch in deinen NZZ-Artikel gelesen, wo ich eine sehr inspirierende Zitat gelesen habe, wo du gesagt hast, deine Inspiration eigentlich von 50% Natur, von 30% Mensch und von 20% Instagram. Smiley, smiley. Aber ich finde es ein sehr erfrischendes Statement und bin natürlich gerade interessiert, mehr zu wissen, weil 50% Natur ist natürlich wahnsinnig viel Natur. Ja. Und ich bin vor 5 Jahren aufs Land gezogen und habe mich seitdem mit einem Gärtner auseinandergesetzt und stelle mir natürlich vor, dass du auch viel spazierst in der Natur, vielleicht Sport machst in der Natur, vielleicht auch gärtnerst. Genau, und aber trotzdem gleichzeitig, wenn ich mit dir hier spreche und mich in Basel dich treffe, habe ich sehr das Gefühl, du bist ein richtiges City Girl und sehr urban in deinem Umgang mit den verschiedenen Themen. Und diese Kombination gefällt mir irgendwie. Könntest du mir ein bisschen mehr erzählen über dieses Zitat und wie du dich selber da so einordnest?
Ja, klar. Also ich finde es immer wieder spannend, oder wie von außen der Blick ist. Es ist sicher beides. Also ich bin schon auch ein City Girl, aber ich habe mir dann auch überlegt, was bedeutet das denn eigentlich, City Girl? Ich glaube, das Urbane beziehungsweise die Menschen finde ich immer, das macht mich glücklich. Oder das darf man nicht vergessen, das ist die Familie. Und die Freundschaften eigentlich mit dem Herz zusammenhängen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Basis, glaube ich, auch einfach als Mensch sein. Und dann kommt aber das mit der Natur. Also richtig zur Ruhe komme ich eigentlich in der Natur. Also man findet mich, wenn nicht draußen am Wasser irgendwo, dann im Botanischen Garten mit einem Skizzenbuch. Also es ist wirklich auch in meiner Arbeit auch immer zu finden, diese Natur. Und wieso sie mich eigentlich fasziniert, ist einfach, weil die Kreisläufe und die Systeme der Natur sind einfach perfekt. Da können wir noch so lange nachahmen und das ist auch so spannend, also diese Biomimicry betreibe ich immer. Das ist eigentlich immer dieses Nachahmen der Natur. Und das hast du in so vielen Aspekten. Das hast du in der Chemiebranche, in der Medizin und eben auch in der Kunst oder im Design. Und als Beispiel, ich habe gedacht, wie bringe ich dir das nahe? Also als Beispiel, momentan interessiert mich eine Art der Mimosa. Die haben wir in Indonesien entdeckt, als wir auf so einer Wanderung waren auf dem Vulkan. Und also die spezifische Mimosa pudica, die funktioniert, also heißt auf Deutsch heißt die schamhafte Sinnpflanze. Muss man sich auch mal einfach auf der Zunge vergehen lassen. Und die hat, wenn man ihre Blätter berührt, dann klappen die zusammen, also direkt eigentlich. Und das ist ein Phänomen, das heißt Thigmonasty. Hm. Und diese Thigmonasty haben ein paar, nicht viele Pflanzen, aber ein paar Pflanzen haben das. Und da geht eigentlich die Zellen oder die Wasserstruktur von diesen Blättern, die zieht sich dann zusammen wegen dieser mechanischen, wegen diesem mechanischen Impuls, also bedeutend unseren Händen sozusagen. Oder ein Borstenschwein, was eigentlich durchläuft. Und das Spannende finde ich da, oder das unglaublich Faszinierende da, finde ich, es hat mit Erinnerung zu tun. Also plötzlich ist eine Pflanze, hat eine Erinnerung, weil das wahnsinnig viel Energie kostet jetzt für diese Mimosa. Macht sie das vielleicht 3-4 Mal, wenn sie aber dann merkt, dass der Einfluss eigentlich gar nichts ausmacht für die Pflanze, wird sie immer weniger die Blätter zumachen. Das heißt, wir haben eine Form von Intelligenz oder wir haben eine Form von Erinnerung. Und das ist, plötzlich hat man einen anderen Bezug zu Pflanzen im Allgemeinen. Und dann gibt es auch Pflanzen, die haben eine Symbolik. Also die Mimosa ist für uns eigentlich, als Basler, ist an der Basler Fasnacht, werden die von Wagen eigentlich überall hingeschossen. Und da fliegen gelbe Blüten durch die Luft und das ist natürlich auch ein Symbol von der Basler Fasnacht. Das heißt, wie kommt diese Pflanze von eigentlich Indonesien, die in Italien eigentlich geholt wird, zum hier tonnenweise an der Fasnacht auch verteilt werden? So, und das sind, also so fängt bei mir immer so ein bisschen die Research-Arbeit an. Und deshalb bin ich Gärtnerin. Ich habe leider aktuell keinen Garten, aber in meinem Kopf bin ich sehr große Gärtnerin und meine letzte Solo-Ausstellung hieß auch The Garden Show im 25, lustigerweise. Und da ging es halt auch alles um diese organischen Formen.
So schön. Genau. Ich war gerade jetzt mit der Familie in Mexiko und da gab es tatsächlich auch so eine Pflanze, die sieht aus wie ein kleiner Fern.
Genau.
wo eben auch sich schließt, wenn du sie streichelst. Das ist ein bisschen ähnlich wie...
Es könnte sogar die gleiche sein. Sie könnte vielleicht einfach keine Blüte gehabt haben, aber war sie so lange und hatte wie so Zacken.
Also bleiben relativ tief am Boden und sind kleinere, waren kleinere Pflanzen.
Ja, das könnte sein.
Okay.
Eine schamhafte Sinnpflanze.
So gut. Nein, also jedenfalls, ja, super spannend. Ich bin dann eben ich habe da weitergesucht und habe dann auch auf Instagram gesehen, dass du ja noch ein Studio Mercedes hast. Und dass ja dein Name nicht nur Sophie Lardon ist, sondern Sophie Mercedes Lardon, was eine tolle Kombination ist. Und dort doppelst du natürlich nach mit dieser ganzen Recherche. Das hat mir sehr gefallen. Habe ich gesehen, dass du auch Jewelry und Kunstwerke machst aus vergrößerten oder aus Esswaren, aus Gemüse. Und ich habe es absolut geliebt, was ich gesehen habe. Ich frage mich natürlich, was das für ein restauratorisches was Zukunft hat oder was für ein Potential Resale Value, aber das ist vielleicht nicht dein Problem oder unser Problem. Aber kannst du mir über das noch was erzählen?
Ja, also die Ohrringe sind eigentlich entstanden ein bisschen unextra. Kam auch von einer Kunstausstellung und die hieß Raw Chinara. Chinara heißt auf Griechisch Artischocke. Das heißt, das war meine allererste Ausstellung und Artischocken sind bis jetzt eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Gemüse für mich. Ich finde sie wunderschön, auch einfach generell. Und das war dann eigentlich, ich habe dann so ein Dinner gemacht, das war irgendwie noch nicht so cool, wie es jetzt ist. Weißt du, diese ganzen Flying-Dinner-Situationen an Vernissagen, ne? Aber ich habe halt auch Performance-Kunst studiert, das heißt, das kam irgendwie so mit rein. Also wir hatten Skulpturen in diesem Raum und in der Mitte hatten wir einen 4x4 Meter Tisch, den ich konzipiert habe, wie eine Sushi-Konvoi. Das heißt, der hat sich unten am kleinen Motor, also eine Motorik gedreht und das Publikum musste eigentlich also an der Vernissage da davon Artischocken nehmen, in eine Vinaigrette reinstecken und dann in die Mitte werfen. Also du hattest einen spielerischen Aspekt noch dazu. Fast forward, nächster Tag, ich bin wieder zurück in der im Ausstellungsraum und sehe einfach diesen Berg. Es war ein weißes Tischtuch und ein Berg Artischocken. Und was halt passiert ist, dass diese Artischockenblätter durch die Oxidation vom Mund werden die türkis und blau und dunkelgrün, also fast wie so Grünspan eigentlich. Und irgendwie hat das there was a ghost of something. Also so ein Verbleibsel irgendwie, klar, Spöri und etc., oder? Und das war für mich halt so bedeutend, ganz persönlich, weil das war die erste Show und das war mir irgendwie wichtig so. Und dann habe ich die genommen, eingetrocknet und dann in Harz angelegt. Also diese Verewigung, was ja auch wieder fossil ist und auch wieder mit dieser Natur zusammenhängt. Dann habe ich die eingelegt und nicht gewusst, was machen wir mit denen. Soll ich jetzt eine Riesenskulptur daraus machen? Bleibt es winzig klein? Mir gefällt eigentlich das Große. Dann habe ich sie halt ans Gesicht gehalten und gemerkt, sie sieht ein bisschen aus wie Muscheln. Und dann, die Rest ist eigentlich Geschichte. Also es wurde dann auch ins Mood Swiss waren wir eingeladen. Und ich habe viele Kollaborationen mit Schweizer, also vor allem Schweizer Fashionhäuser gemacht. Bongini Grier so zum Beispiel. Heißt nur noch Bongini. So, und das, also jetzt, ich kriege immer noch Aufträge deshalb, aber es ist jetzt nicht meine Hauptaufgabe.
Nein, aber es ist spannend. Also es ist ja auch interessant, wenn ich die anschaue, diese Werke. Ich habe nicht das Gefühl, da schaue ich die Arbeit an von einer Food Artist, von einer Food Künstlerin, sondern es ist elaborierter und eben es ist einfach interessant, wie du eigentlich diesen Spagat machen kannst. Es sieht eigentlich sehr sophisticated aus und ich finde es schön, dass eigentlich auch diese Liebe zur Natur natürlich sich natürlich ganz klar eins zu eins dann spiegelt in dieser Arbeit. Und auch etwas, das am Vergehen ist oder das wir schon halb gegessen haben, es bleibt immer irgendwo durch noch perfekt, oder?
Du hast ja noch nach dem Resale-Value gefragt. Und genau zu dem, es ist ja ein bisschen Jux, aber ich habe mir dann gedacht, was ist also ein Resale-Value von sowas? Das ist ja natürlich, jedes Paar ist ein Einzelstück. Was bedeutet Resale-Value? Das heißt ja auf einer Langzeit Wichtigkeit irgendwie. Und das ist ja auch wieder eine komplette eigene Betrachtung. Ist es wichtiger geworden, weil es zuerst Kunst war, dann ein Design wurde oder zuerst gegessen wurde und dann zu Kunst wurde und dann zu Design? Oder war es zuerst Kunst, dann wurde es gegessen und dann wurde es Design? Ich weiß es nicht. Also das kann, glaube ich, jeder so für sich entscheiden. Und es sind wahrscheinlich auch die Leute, die dann so ein Paar kaufen oder möchten. Und die anderen finden es dann auch komisch.
Ja, also natürlich. Es war auch leicht ironisch gemeint, weil natürlich, wenn es ja im Kunstharz eingelegt ist, ist es ja permanently oder sehr lange haltbar.
Ja, schon, ja.
Aber natürlich schon nur der Vertrauenssprung, den man machen muss, weil man sich etwas mit Gemüse oder mit Pflanzen an den Körper tut. Ich glaube, es reizt irgendwie ein bisschen auch die Definition von was Jewelry ist, von was Kunst ist, innerhalb vom Betrachter oder dem Träger. Und das finde ich auch noch sehr schön an dieser Arbeit. Oder?
Ja, ein bisschen Humor darf ja
auch sein. Genau. Ja. Und wenn wir schon bei all diesen verschiedenen Inputs, über die verschiedenen Inputs sprechen, ich habe ja auch gesehen, schon längere Zeit in deiner E-Mail-Signatur, dass du natürlich eben, du siehst dich mit vielen verschiedenen Hüten an, oder? Du beschreibst dich einerseits als Künstlerin, einerseits als Designerin, auch als Kulturjournalistin. Ich habe es noch herausgefunden, dass du sonst noch viele andere Sachen machst. Du singst, du bist in Bands. Ich bin gespannt, was ihr noch alles rausfindet in den nächsten Episoden. Und ich bin immer so ein bisschen wie eine Monokultur. Ich behandle die zeitgenössische Kunst seit fast 30 Jahren und getraue mich weniger, mich andere Sachen zu nennen oder und bin einerseits beeindruckt, wenn Leute sehr selbstsicher verschiedene Sachen, dass ich selber mit sehr vielen verschiedenen Sachen benennen kann. Und eine Frage, die ich dich gerne stellen würde, ist, sagen wir jetzt, du würdest einen unglaublich tollen Job angeboten kriegen und du müsstest auf deiner kommenden Geschäftskarte nur dich als etwas identifizieren. Könntest du das? Ist das möglich? Würde es Sinn machen? Was würdest du tun? Für welche Richtung oder für welches Ich würdest du dich entscheiden?
Kommt auf den Job drauf an. Also schwierig, wirklich schwierig. Also ich habe zuerst gedacht, Raumgestalterin, weil das halt alles ein bisschen, es ist der Raum oder eben, man muss sich halt vorstellen, ich habe diese Ausstellung letztes Jahr gemacht, dann habe ich gerade eine Schaufensterdekoration gemacht für die Eurovision Song Contest. Nächstes Jahr mache ich wieder ein paar Theater, also Szenografien dafür. In der gleichen Zeit möchte ich dieses Jahr noch eine Ausstellung also machen. Das heißt, ich kann es wie nicht sagen. Ich würde einfach breit gefächert draufschreiben.
Breit gefächert. Das ist auch eine schöne Referenz zu eigentlich Blättern und Natur und Butterflies, wenn man so möchte. Es lässt Raum für die Imaginität, genau.
Es lässt Raum für mehr Platz. Weil wir hatten es ja davon. Ich habe auch lange daran, also unser Gespräch hat sich für mich so ein bisschen nachgehalten. Ich fand das eigentlich spannend, eben über diese Festfahrenheit und nicht, weil ich finde es wiederum umgekehrt sehr wahnsinnig inspirierend, wenn man nur etwas kann und das dann eben gut, oder? Und auch mit der Frage von Artistry bedeutet ja auch eigentlich 10 Jahre lang oder wie viele Stunden auch oder 7000 Stunden etwas gemacht zu haben, um dann zu sagen, ich bin jetzt Herrin oder ich kann dieses Fach, dieses Gebiet gut. Oder das ist ja auch so ein bisschen fast ein, ja, halt so ein Gegenspruch. Wiederum andersrum geht es, glaube ich, bei mir einfach nicht, weil ich so interessiert bin an verschiedenen Dingen. Und das heißt nicht, dass du das nicht bist, gar nicht, aber ich mache sie dann auch. Also ich schweiße, wieso soll ich mich dann nicht, also ich bin nicht Schweißerin, aber ich schweiße. Oder ich mache Glasblaserei, das interessiert mich. Oder
du machst auch Glasblaserei.
Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet, wieso soll ich nicht auf dem Bau arbeiten? So, das ist vielleicht ein bisschen verrückt so. Aber vielleicht ist das Leben auch ein bisschen zu kurz.
Ja, du hast recht. Und im Sinne von, wie viele Stunden man investiert irgendwo oder irgendein was, du lebst ja schon viele Jahre und Stunden in Basel, da jetzt diese ganze Podcast-Serie über dieses Basel weitergeht. Für dich als Baslerin, Kleinbaslerin,
Wink.
Was ist für dich diese Stadt persönlich?
Ein Anker, ein Zuhause, Sicherheit, ein Ruhepol. Also ich habe so, in London war es zum Beispiel immer sehr stressig. Also du kennst es ja auch, du warst ja auch lange in Berlin, oder? Ja. Vielleicht kennst du das, es ist ja diese wahnsinnig inspirative Schnellläufigkeit, die ja auch zu einem gewissen Grad in einem gewissen Moment in deinem Leben sehr, sehr wichtig ist und toll ist. Und irgendwann wird man so ein bisschen ausgelaugt. Also meine Cousinen, die noch dort sind, die sind total müde auch von der Stadt. Aber sie lieben sie, aber sie sind müde. Und ich habe dann, glaube ich, gemerkt, für mich ist das so der Secret Weapon. Ich bin lieber in einer Stadt, die nett zu mir ist oder netter zu mir ist. Und dann gehe ich lieber dahin wieder, in die anderen Städte. Aber ich lebe eigentlich relativ gerne hier. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja, London ist wie ein Stress. Und da bist du immer von A nach B nach C immer im Rennen. Und in Basel ist man sehr gediegen. Und dann habe ich gedacht, ja, das Vergleich ist ja, wenn London wäre ein Rave und Basel ist eigentlich der Apero.
Das liebe ich. Ein konstanter
Apero. Und ich eben auch.
Sehr schön.
Und mit dem kommen wir zum Culture Drop Blickfang 2026. Es wird vom 20. bis zum 22. März die Designmesse Blickfang zurück in Basel sein, in den Eventhallen der Messe. Wir werden 120 unabhängige Designlabels aus der Schweiz finden und auch aus ganz Europa. Wenn du interessiert bist an Möbel, Wohnaccessoires, Mode und Schmuck, für jeden wird sich da was finden. Wenn euch das jetzt glustig gemacht hätte, wie wir sagen würden auf Baseldeutsch, also interessiert, dann gibt es weitere Informationen unter blickfang.com.
Auch im März vom 7. bis 20. findet dieses Jahr auch wieder das Interfinity statt. Wir freuen uns darauf. Das Basler Musikfestival bewegt sich an der Schnittstelle von Wissenschaft, Musik und Kunst und schafft eine spartenübergreifende Produktion, die ein ganzes Erlebnis gestalten, wo man einerseits den Blick nach oben schaffen kann, auf Exoplaneten und den Kosmos zum Beispiel. Das Festival erzählt eine durchgehende Storyline von den Ursprüngen der Menschheit bis zu den fernen Welten jenseits unseres Sonnensystems. Mit Musik verbunden kann man alles unter interfinity.ch nachschauen. Und nun, wo wir zum Ende zu dieser Serie kommen, noch als letztes der Community-Aufruf, der wir jedes Mal abhalten. Wir wollen dieses Mal sehr gerne das Publikum in und um Basel fragen. Wenn ihr eine Institution, ein Lokal, ein Ort, Macher, Kreative porträtieren könntet, wer würdet ihr gerne ins Rampenlicht sozusagen setzen und mehr darüber wissen wollen? Schreibt uns unter podcast@basel.com und wir werden eure Vorschläge vorlesen.
Genau, und dann mit dem würde ich sagen, Samuel, haben wir gut gemacht.
Haben wir gut gemacht.
Ich bedanke mich tausendfach bei dir für diese anfängliche Reise, also für das neue Jahr mit dir. Ich freue mich sehr darauf und ja, bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auch sehr, Sophie. Das hat sehr Spaß gemacht und wie Buzz Light jetzt sagen würde,
to infinity and beyond.